So, ich starte heute mit einem kleinen Zitat. Die Kunst, eine Geschichte zu erzählen, besteht darin, eine Katze mit maximalem Effekt aus dem Sack zu lassen. Also so, dass die Zuhörer amüsiert sind, überrascht, erschrocken oder völlig sprachlos. Das kann nicht jeder. Mancher redet zu viel oder er verliert sich in Nebensächlichkeiten oder verhunzt die Pointe oder langweilt eigentlich nur sein Publikum. Als Matthäus vor der Mammutaufgabe stand, ein Evangelium zu schreiben, also Zeugnis von dem zu geben, was unser Leben auf den Kopf gestellt hat, die Geschichte von Jesus, dem Erlöser der Menschen, da hat er vermutlich alles Material gesammelt, was unter den Christen seiner Zeit bekannt war. Berge von Geschichten. Und dann hat er sinniert und abgewogen, was dazugehört, was weggelassen werden kann, was wichtig und was überflüssig ist. Er hat sicher in seinem Manuskript herumgestrichen und gekürzt und ganze Abschnitte über Bord geworfen, bis schließlich der Anfang dastand. Abgespeckt, schlank, kondensiert auf das absolute Minimum, schlicht und ergreifend der Stammbaum Jesu. Nun werdet ihr vielleicht einwenden, dass nichts langweiliger ist als ein Stammbaum in der Bibel, weil man schon bei der Nennung der ersten Namen von den alten Männern, die da vorkommen, gähnt und dann in der Mitte sicher eingeschlafen ist. Das mag stimmen. Allerdings hat Matthäus seine Einleitung zum Evangelium scharf gewürzt. Er hat eine Zündschnur gelegt und führt uns geradewegs zu 5 Zeitbomben. Matthäus, Evangelium, Kapitel 1. Ich lese. Dies ist das Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Und jetzt geht's los. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Was? Haben die Zuschauer gerufen. Und das ist die erste Bombe. Eine Frau. Dann geht's weiter. Peres wurde der Vater von Hesron und Hesron der von Ram. 5 Generationen später wurde Salmon der Vater von Boas. Die Mutter war Rahab. Nicht möglich, haben die Zuhörer gesagt. Das geht doch gar nicht. Eine Generation später wird ein Junge namens Obed geboren. Die Mutter war Ruth. Unglaublich, tuscheln die Leute in den letzten Reihen. Obed wurde dann der Vater von Isai und 2 Generationen später zeugte König David den Salomo. Die Mutter war Urias Frau. Die Zuhörer scheinen plötzlich alle Zahnschmerzen gekriegt zu haben. Sie stöhnen auf. Schließlich 25 Generationen später, erzählt Matthäus, wird Josef, der Mann der Maria, gezeugt, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Und wieder haben alle den Atem angehalten, schon wieder eine Frau, Maria. Ja, diese 5 Frauen sind Jesus ins Stammbuch geschrieben. Tamar, Rahab, Ruth, Urias Frau und Maria. Und sie wirken irgendwie so, als hätte sie jemand mit einem dicken Filzstift zwischen die 42 Generationen von Männernamen geschrieben. Oder wenn wir uns einen schönen, großen, künstlerisch aufgemalten Stammbaum einer Familie vorstellen, als hätte jemand diese fünf Namen wie ein Graffito darüber gesprayt, mit Rot. Fast so, als wollte er dem Messias einen oder mehrere Skandale ans Bein binden. Denn an den Namen von diesen Frauen kleben Gerüchte. Die rufen Erinnerungen wach, dass da etwas nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber gerade in diese fünf Namen, in dem langen Stammbaum Jesu, packt Gott die geheimnisvolle Ankündigung seines Sohnes. Und Ankündigung, das ist ja auch Advent. Fünf Mütter und ein Messias, so heißt die Überschrift für die Predigt heute. Tamar ist die erste. Die junge Frau, die im ersten Buch Mose, im Buch Genesis vorkommt, von der erzählt wird, die sich auf abenteuerliche Weise in die Segenslinie Gottes mit seinem Volk einschleicht. Obwohl sie gar nicht da hineingehört, wie wir auch. Aber sie schafft es, und das ist das Besondere bei ihr, dass sie einen hartgesottenen Sünder zur Umkehr ruft. Ihren Schwiegervater, den Juda. Und dann hat sie mit diesem Juda ein Kind. Nein, nicht ein Kind, sondern zwei, nämlich Zwillinge, Peretz und Serach. Und Serach, dem hat man ein rotes Bändchen um das Handgelenk gebunden, um zu kennzeichnen, das ist der Ältere, damit man die auseinanderhalten konnte. Und Tamar kommt in dem Stammbaum Jesu vor, weil Gott sich freut, wenn jemand Buße tut und wenn jemand einen anderen zur Buße leitet. Deshalb steht Tamar in dem Stammbaum. Die zweite in der Reihe ist Rahab. Rahab, die in Jericho wohnte und als Prostituierte ihre Familie durchbringen musste. Ja, so eine hat man nicht gerne in seinem Stammbaum. Aber Rahab versteckte die Spione des Volkes Israel, die bei ihr Unterschlupf gesucht hatten, weil sie verfolgt waren und getötet werden sollten. Klammheimlich lässt sie an einem roten Seil die Stadtmauer hinunter, dass sie fliehen konnten. Und sie tut das, weil sie gesagt hat, euer Gott ist stärker als die Götter der Stadt. Eine gläubige Frau. Das hat Gott gefallen. Die dritte im Munde ist Ruth. Ruth stammte nicht aus Israel, sondern sie war eine Ausländerin, eine Moabiterin. Und wer sich ein bisschen in der biblischen Geschichte auskennt, der weiß, dass die Israeliten und die Moabiter Spinnefeind miteinander waren. Und dass Moabiter nie in die Gemeinde Gottes aufgenommen werden durften. Das steht so in der Bibel. Und trotzdem ist bei Ruth eine Ausnahme gemacht worden. Sei mein Erlöser, hat sie nämlich zu Boas, dem Israeli, gesagt und hat ihm mit diesem Ausspruch einen Heiratsantrag gemacht, viele Jahrhunderte, bevor man das Wort Emanzipation überhaupt erst erfunden hat. Sei mein Erlöser. Und durch ihren Mut wird sie eine der Mütter des Messias. Und das Stichwort Erlöser verläuft seitdem wie ein roter Faden durch den Stammbaum Jesu, lange bevor der das Licht der Welt erblickt. Erlöser. Von der vierten Frau wird nicht einmal der Name genannt. Sie war mit einem Soldaten verheiratet, mit Uriah, und als der im Krieg war, ist sie von König David verführt und geschwängert worden. Ihren Mann hat David dann kurzerhand umbringen lassen, um seinen Fehltritt zu verheimlichen. Skandal. Aber Frau Uriah wird nicht in den Stammbaum Jesu geschrieben, weil sie ein Opfer ist, wie viele vor ihr und auch leider danach, sondern weil sie für ihr Recht gekämpft hat. Und zwar für das Recht, dass ihr Vergewaltiger das Versprechen, sein Versprechen wahrmachen musste, dass ihr Sohn Salomo entgegen der Erbfolgeregelung auf den Thron gesetzt wird als Nachfolger Davids. Und sie hat's geschafft. Sie erinnert uns daran, dass Gott geschworen hat, die Hohen vom Thron zu stoßen und die Niedrigen zu erhöhen. Dass der Name Maria am Schluss auftaucht, im Verein mit den anderen vier Müttern, reicht Matthäus schon aus. Also, er hat sich wahrscheinlich gesagt, mehr muss ich gar nicht sagen. Er hat uns damit auf eine Spur gesetzt und den roten Faden weitergesponnen. Wir sollen nachforschen. Und das tun wir auch, weil wir ja neugierig sind, gespannt wie Schatzsucher. Und wir stoßen natürlich sofort auf einen Skandal. Matthäus hat den nur dadurch, dass er den Namen Maria nennt, angedeutet. Josef ist nämlich nicht der Vater von Jesus. Die Wortwahl, die Matthäus gewählt hat, macht das deutlich. Josef ist nur der Adoptivvater. Das ist der Startschuss für die erste Geschichte im Evangelium des Matthäus, die er erzählt, die Geschichte des Josef, der feststellt, dass seine Verlobte schwanger ist und das nicht von ihm. Josef gerät in einen verzweifelten Zwiespalt. Hat sie einen anderen? Hat sie ihn betrogen? Ist sie am Ende ein leichtes Mädchen? Hat er sich so in ihr getäuscht? Liebt sie ihn überhaupt? Und er schwankt zwischen Entrüstung und bodenloser Traurigkeit. Aber da passiert dann das Besondere, das, was wir uns manchmal, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wünschen. Ein Engel erscheint ihm im Traum und sagt, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von allen Sünden. Ich stelle mir vor, Josef ist immer noch hin und her gerissen, aber dann entscheidet er sich. Er entscheidet sich, dass er nicht Gerechtigkeit will, damit seine verletzte Ehre besänftigt wird, sondern er entscheidet sich, dass die Barmherzigkeit sich durchsetzt. Und so entscheidet er sich gegen die Religion und ihre Gesetze und für Gott und seine absonderliche Art, diese Welt immer wieder ins Staunen zu versetzen. Bis dahin hat Maria noch kein einziges Wort in der Geschichte gesprochen. Und Matthäus lässt sie auch überhaupt nicht zu Wort kommen. Wir wissen aber, was sie sagen wird, weil wir ja auch das Evangelium des Lukas haben. Und der erzählt in seinem Evangelium, was Maria sagt. Auch Maria bekommt Besuch von einem Boten Gottes, der sie vorbereitet auf das, wie Gott seine Schicksalsfäden spinnen will. Und ich lese das nochmal im Auszug, was wir gerade schon gehört haben. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Und ein paar Verse weiter. Maria fragt den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Und der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie ist unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Wisst ihr, Generationen von Theologen haben versucht, dieses Geheimnis in Worte zu fassen, haben es Jungfrauengeburt genannt und unbefleckte Empfängnis und haben Maria zur Gottesmutter erklärt und sogar ihre leibliche Aufnahme in den Himmel behauptet. Sie waren alle gläubiger als Maria selber, die schlicht und ergreifend gefragt hat, wie soll das denn funktionieren? Ich glaube, der Höhepunkt dieser Erzählung liegt in dem letzten Wort des Engels, bevor er verschwindet. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das steht fortan als Motto über dem Unternehmen Messias. Und es wird auch immer mit dem Namen Maria verbunden bleiben. Gott hat das durchgezogen, was er sich vorgenommen hat. Mit der außergewöhnlichen Schwangerschaft und Geburt, mit Zeichen und Wundern, mit der Auferweckung Jesu von den Toten nach 3 Tagen, dann durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in seinem Namen, durch die Berufung der Juden und von uns, der Nichtjuden, und durch die Eingliederung in sein Volk, wenn wir ihm glauben. Gott ist wirklich nichts unmöglich. Auch nicht, dich zu seinem Kind zu machen. Auch nicht, dich abzuwaschen von deinen Sünden. Auch nicht, dich in seine Gegenwart zu berufen. Glaubst du das? Maria sagt, ich verstehe das zwar nicht, aber mach mit mir, wie du es willst. Viel mehr wissen wir von Maria nicht, außer, dass sich ihr Bauch rundete und dass sie voller Freude den unsterblichen Lobgesang anstimmte, der nach ihr benannt ist, das Magnificat. Und dass sie dann das Kind zur Welt bringt und es Jesus nennt. Dass sie sich wie alle Mütter unnötige Sorgen macht und meint, es besser zu wissen als ihr genialer Sohn. Und dass sie erst sehr spät Gottes Handschrift im Leiden ihres Sohnes versteht. Alle Katastrophen unseres Lebens werden verwandelt, wenn wir auf seine Worte hören und ihm folgen. Gott ist nichts unmöglich. Viele, viele Generationen von Menschen haben das erlebt, dass er Wort hält und rettet, dass er sich der Unterdrückten annimmt, dass er die Trauernden fröhlich macht und die Verlorenen nach Hause bringt. Und er wird das tun bei jedem, der ihm vertraut. Jetzt haben wir den roten Faden verfolgt von Tamar zu Rahab, von Rahab zu Ruth, zu Urias Frau und schließlich sind wir bei Maria gelandet, der Mutter Jesu. Aber da endet er nicht. Er geht weiter und kommt heute bei dir und bei mir an. Gott ist nichts unmöglich, auch in deinem Leben. Jetzt ist die Katze aus dem Sack gelassen und die Frage ist, bist du bereit, dich auf Gott einzulassen, wieder neu? Bist du bereit, ihm zu antworten? Denn dann wird der rote Faden weitergehen. Gott schreibt nämlich Geschichte nicht nur mit Teenagermädchen wie Maria, sondern auch mit Menschen wie wir, wie dir. Und er nimmt dich. Und er braucht dein Leben, seine Botschaft wieder neu strahlen zu lassen und an andere weiterzugeben. Amen.